Ich möchte beten. Herr, das möchten wir, was wir gesungen haben, dass wir dir unser Leben anvertrauen und dir nachfolgen. Und deswegen sind wir jetzt zu dir gekommen. Und ich bitte dich jetzt für uns, für die Kinder, die im Kindergottesdienst jetzt auf dich hören, dass sie vor dir zur Ruhe kommen, dass sie Mut bekommen, ihr Leben dir anzuvertrauen, denn du hast etwas Großes mit ihnen vor und auch mit uns. Und so wollen wir uns auch dir jetzt anvertrauen und hören, was du uns jetzt in dieser Zeit zu sagen hast. Amen. Es gibt Bibelstellen, wenn ich die höre, dann fällt mir sofort schlagartig eine Auslegung dazu ein. Kennt ihr das auch? Ich höre ein Bibelwort und sofort ist eine Auslegung dazu präsent. Das ist nicht gut. Denn damit blockiere ich, dass Gott neu zu mir reden kann. Denn dann höre ich nicht mehr auf sein Wort, wenn ich diese Bibelstelle lese, sondern ich höre nur noch meine Interpretation oder die Interpretation einer gewissen Auslegung oder eines Predigers. Gott will aber mit seinem Wort direkt zu uns reden. Wenn wir aber im Voraus schon immer alles wissen, was das bedeutet, dann kann Gott eigentlich gar nicht mehr reden. Daher, und ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, ist es wichtig, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass wir einen Text so lesen, als würden wir zum allerersten Mal lesen, ohne Vorurteile. Ohne vorgefertigte Meinung oder ohne Auslegung, die man schon zigmal gehört hat dazu. Denn dann kann Gott ganz überraschend zu uns sprechen. Und es könnte ja sein, dass ich eine Bibelstelle bisher falsch interpretiert habe. Wir sollten auch immer offen sein für Korrektur. Gott korrigiert hin und wieder meine Sicht von Bibelstellen. Und das war bisher immer gut. Denn es ist ja nicht so, dass ich Gott bin und weiß, wie was auszulegen ist. Ich stehe nicht über Gottes Wort, sondern unter ihm. Ich bin immer der Fragende. Und so muss ich auch bereit sein, meine Sicht der Bibel zu korrigieren oder von Bibelstellen. Mir ging das jetzt mit einem ganz bekannten Bibelwort so. Was denkt ihr, wenn ihr dieses Bibelwort hört? Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Schon so oft gehört. Wie interpretierst du dieses Bibelwort? Was bedeutet für dich hier schwach oder Schwäche? Eine gängige Auslegung geht so: Der Apostel Paulus leidet an einem uns unbekannten Leiden. Er hat einen Pfahl oder einen Dorn im Fleisch. Und deswegen betet Paulus dreimal zu Jesus, dass er doch das wegnehmen möge. Und nach dem dritten Gebet, es ist immer noch nicht weg, sagt Jesus zu ihm: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus muss also weiter mit diesem Leiden leben, aber Jesus wird durch dieses Leiden oder durch diese Krankheit oder was auch immer seine oder in diesem Leiden seine Stärke zeigen. Das ist die Kurzfassung. Und dieser Bibeltext oder diese Auslegung wird dann herangezogen, wenn Menschen in Krankheiten beten, wenn Menschen um Krankheit beten und die Krankheit bleibt. Und das erleben wir immer wieder. Das heißt, wenn wir um Heilung beten und die Heilung bleibt aus, dann gilt, so erklären wir das, was Jesus hier zu Paulus gesagt hat: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist tröstlich und es hat auch viele Leidenden schon gestärkt, dieses Wort. Das hat aber auch oder kann immer wieder auch zu einer falschen Interpretation führen, nämlich dazu, dass man sagt, Gott gebraucht Krankheiten, um gerade dadurch seine Kraft zu erweisen. Das ist eigentlich absurd, weil dann sagt man ja, Gott macht krank, um dann wiederum Stärke, seine Stärke zu zeigen. Ich halte das für eine sehr gefährliche Interpretation. Denn wenn man diesen Bibeltext anschaut, das möchte ich heute mit euch tun, geht es hier gar nicht um Krankheit. Dass Paulus krank war, das ist eine Interpretation. Das steht nicht im Text. Wir wissen nicht, was diese Schwäche war. Es geht zwar in diesem Text um Schwachheit oder um Leiden, aber wenn wir genau hinschauen, geht es um Schwachheit und Leiden um Jesu willen und nicht um Krankheit im Allgemeinen. So schreibt es Paulus in Vers 10. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und dieser abschließende Satz zeigt uns, worum es hier eigentlich geht. Es geht um Leiden wegen Jesus. Der Glaube an Jesus, der Dienst für Jesus kann dazu führen, dass wir schwach werden, dass wir misshandelt werden, dass wir in Not geraten, dass wir verfolgt werden, dass wir Angst haben. Aber nicht, dass wir krank werden, weil wir an Jesus glauben oder für ihn dienen. Es geht also in diesem Abschnitt um Leiden für Jesus. Und dann muss dieser Vers 9 auch anders interpretiert werden. Auch diese gängige Übersetzung nach Luther 84 trifft den Wortlaut nicht genau. Genauer übersetzt heißt es so: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und genau genommen, wenn man sich den gesamten Zusammenhang anschaut, geht es hier um Angeberei, um Rühmen. In Korinth gab es Superapostel. Die haben mächtig angegeben und auf den Putz gehauen. In seinem ersten Brief schreibt Paulus dazu, dass sie richtig aufgepumpt waren, richtig aufgeblasen. Sie haben sich geprahlt mit besonderen Geisterfahrungen und sie fühlen sich besonders vollmächtig, vor allem vollmächtiger als dieser Paulus. Und sie griffen Paulus massiv an. Sie hinterfragten seine Autorität, sagt, von dem brauchen wir uns gar nichts zu sagen lassen, das ist ein ganz schwaches Licht. Und sie stellten seine Autorität und seine Vollmacht in Frage. Und dagegen muss sich Paulus irgendwann mal wehren, weil das, was er schreibt, dann ja nichts mehr gilt. Und das zieht sich vor allem durch den zweiten Korintherbrief. Und vor allem in den Kapiteln 10 bis 13 geht es genau um diese persönlichen Angriffe. Seine Gegner sagen zum Beispiel, der Paulus und seine Mitarbeiter, die haben überhaupt keine Vollmacht, die leben nur aus dem Fleisch, die leben nur aus eigener Kraft und nicht aus der Kraft des Geistes. Und dann sagen sie, in seinen Briefen, da macht der Paulus kräftige Sprüche, aber wenn er dann live vor uns steht, dann kommt nichts, dann ist er schwach. Seine Predigten sind schlecht, sagen sie. Und offenbar war Paulus wirklich kein so begnadeter Redner. Einmal ist jemand bei einer Predigt von ihm eingeschlafen und aus dem dritten Stock gefallen. Ja, und Paulus gibt auch zu, dass er keine rhetorische Ausbildung hat. Er schreibt in Kapitel 11, mag sein, dass es mir an rhetorischen Fähigkeiten fehlt. An Erkenntnis aber ganz bestimmt nicht. Also Paulus gesteht das zu, dass er sagt, na, ich bin nicht der prickelnde Redner. Insgesamt wirft man Paulus vor, dass er ohne Wirken des Geistes und ohne Vollmacht unterwegs ist. Obwohl Paulus, das schreibt er auch, durchaus mit Zeichen und Wundern und besonderen vollmachtigen Taten aufweisen kann. Und so lässt er sich schließlich auf die Angeberei seiner Gegner ein und sagt, jetzt will ich ihm auch mal ein bisschen angeben. Aber ganz anders. Und dann gibt er an mit seinem Leiden. Er beschreibt seinen harten Missionsdienst, er schreibt von Misshandlungen, von Verfolgung, schreibt eine ganze Liste, was ihm alles so passiert ist. Und dann plötzlich dreht er es um und zieht eine ganz andere Karte aus der Tasche und schreibt von Visionen, von Erfahrungen. Das hat er bisher noch nie gemacht. Und es fällt ihm sichtlich schwer, davon zu schreiben, von diesen besonderen Offenbarungen. Deswegen schreibt er dann von sich in der dritten Person. Aber er sagt, wenn ich schon angeben will, dann will ich jetzt auch mal richtig angeben. Und das steht in Kapitel 12. Gerühmt muss werden, also angegeben muss werden. Zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, und damit meint er sich jetzt selbst, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib, also leiblich, oder nur im Geist, oder außer dem Leib, ich weiß es nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen, also diesejenige Person in der dritten Person, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen, darum, damit ich nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um deswillen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gern will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Man merkt so, eigentlich ist es Paulus völlig zuwider, von diesen Offenbarungen zu reden. Aber um den aufgeblasenen Angebern zu kontern, muss er es dann doch mal sagen. Er schreibt von sich in der dritten Person, um sich zu distanzieren, weil er sagt, das, was ihr jetzt hört, das passt nicht zu dem, was ihr seht. Das ist was völlig anderes. Denn sie sahen offenbar einen schwachen Mann, gezeichnet von einem aufreibenden Missionsdienst. Und deswegen sagt er, will ich mich lieber mit meinen Schwachheiten angeben. Paulus schreibt hier sehr zurückhaltend von diesen Visionen. Und dabei sollten wir es auch so belassen und nicht spekulieren, was hat er da alles gesehen, wo ist der Himmel und so weiter. Wichtiger finde ich das Folgende. Was Paulus dann sagt, damit er wegen dieser Offenbarungen nicht überheblich wird, gab Gott ihm einen Pfahl in sein Leben. Paulus schreibt auch hier sehr rätselhaft, er deutet nur an. Von daher müssen auch wir mit Interpretation jetzt sehr, sehr vorsichtig sein und nur das anschauen, was wirklich dasteht und nichts hineindeuten. Paulus sagt, es wurde ihm ein Pfahl gegeben. Viele übersetzen einen Dorn oder einen Stachel ins Fleisch, aber das ist nicht korrekt. Im Griechischen steht Skolops, Pfahl. Und dieses Wort ist ein Synonym von Stauros, Kreuz. Beide Worte wurden im Griechischen abwechselnd gebraucht für ein Hinrichtungsmittel. Also man konnte sowohl Kreuz sagen oder Pfahl, war egal, immer hat man Menschen dran genagelt. Immer wurden damit daran Verbrecher hingerichtet. Und es macht also keinen großen Unterschied, ob man jetzt Kreuz oder Pfahl sagt. Aber vielleicht hat Paulus bewusst Pfahl gesagt und nicht Kreuz. Wir wissen es nicht. Paulus schreibt von einem Pfahl. An einem Pfahl, an dem man Menschen genagelt hat. Dorn oder Stachel ist Interpretation. Es steht so nicht im Text. Auch dieses Wörtchen in steht nicht im Text. Es wurde ihm kein Pfahl ins Fleisch gegeben. Steht nicht dort. Das Präposition in fehlt im Urtext. Es heißt wörtlich, mir wurde ein Pfahl für das Fleisch gegeben. Und dann beschreibt Paulus, was dieser Pfahl jetzt bewirkt hat bei ihm, wie er sich in seinem Leben ausgewirkt hat. Denn Fleisch meint nicht nur Körper, sondern Mensch, das ganze Menschsein. Der irdische Mensch mit Körper, Seele und Geist. Von daher lässt sich daraus kein körperliches Leiden ableiten. Paulus hatte also, wenn man es einfach so sagt, einen Hinrichtungspfahl in seinem Leben oder an seinem Leben, können wir auch sagen. Oder sein Leben hing an so einem Pfahl. Das wirkte sich jetzt so aus, dass ihn ein Engel des Satans mit Fäusten geschlagen hat. Das konnte der Satan jetzt aber nicht einfach so tun, sondern es kam von Gott. Paulus deutet das an, er sagte, mir wurde gegeben. Und das ist jetzt so indirekt passiv, Gott hat mir das gegeben. Ein Engel Satans sollte also Paulus schlagen, damit dieser nicht überheblich wird wegen dieser außergewöhnlichen Offenbarungen und Visionen. Ich finde das ganz schön hart, was Gott hier macht. Was diese Schläge jetzt im Einzelnen waren, das schreibt Paulus nicht. Aber Paulus schreibt definitiv nicht von Krankheit. Denn wenn es um Krankheiten ging, hat Paulus Krankheiten gesagt. An anderen Stellen hat mehrmals von Krankheiten geschrieben und hat er immer Krankheit gesagt. Es wurde viel spekuliert was diese Schläge sein konnten. Wir wissen es nicht, weil Paulus es nicht schreibt. Daher können wir auch nicht sagen, Paulus war krank oder hatte irgendein seelisches oder sonstiges Leiden oder chronisches Leiden. Was wir wissen, es waren Angriffe des Satans, die sich wie massive Faustschläge anfühlten. Und darunter litt Paulus. Und das gibt es auch. Das haben andere Menschen auch schon erzählt, dass sie aus der Welt der Finsternis massiv angegriffen werden. Und das machte Paulus schwach. Das behinderte ihn in seinem Dienst. Und daher betet er dreimal zu seinem Herrn, dass er doch davon ablassen soll. Diese Schläge aus der satanischen Welt sollen endlich aufhören. Aber Jesus nahm diese Schläge nicht weg. Und dann zeigt sich Jesus in seiner liebevollen und barmherzigen Art, dass er sagt, du sollst aber wissen, warum. Jesus möchte, dass Paulus nicht verzweifelt an diesen Schlägen. Und ich denke, das dürfen wir auch tun, dass wir beten, Jesus, erklär mir doch, sag doch, rede doch, gib doch Antwort. Und Jesus antwortet auf sein Gebet, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Damit sind wir wieder bei dieser bekannten Bibelstelle. Ich habe diese Bibelstelle bisher immer im Blick auf Krankheit gelesen oder im Blick auf Leiden, chronisches Leiden, körperlich oder seelisch. Wenn ich mir aber jetzt diesen Zusammenhang ansehe, muss ich sagen, das ist eine Interpretation, die so nicht im Text steht. Es geht hier nicht um Krankheit. Paulus betet hier nicht um Heilung. Er sagt, der Engel soll aufhören, mich zu schlagen. Darum betet er. Und wenn Jesus jetzt sagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung, dann ist das auch keine Erklärung, wenn Jesus nicht heilt. Wir können von dieser Stelle her nicht sagen, dass Jesus Krankheiten benutzt, um seine Stärke zu zeigen. Was steht wirklich da? Paulus berichtet von einer sehr persönlichen Erfahrung. Er hatte außergewöhnliche Offenbarungen. Und damit er deswegen nicht überheblich wurde, schlug ihn ein Engel des Satans mit Fäusten. Paulus betete dreimal, dass er davon ablässt. Und Jesus sagt ihm, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Es geht also hier um eine ganz persönliche Erfahrung von Paulus, die wir nicht einfach auf alle Kranken übertragen dürfen. Wenn du krank bist und Jesus um Heilung bittest und wenn Jesus zu dir persönlich sagt, meine Gnade genügt dir, dann gilt das für dich persönlich, so wie es persönlich für Paulus gegolten hatte. Aber wir können nicht ein Wort, was Jesus Paulus gesagt hat, auf uns und auf alle einfach so übertragen. Wir haben ja auch nicht die gleichen Offenbarungen wie Paulus und wir werden auch nicht von einem Engel Satans mit Fäusten geschlagen. Gehe ich zumindest mal davon aus. Es handelt sich hier also um eine ganz außergewöhnliche Situation. Der zweite Satzteil, den denke ich, den dürfen wir allgemein verstehen. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das ist ein Prinzip, das wir durchaus auf uns beziehen können, dass Jesus in Schwachheit seine Kraft zur Vollendung bringt. Wenn wir schwach sind, kann Jesus mit seiner Kraft in uns wirken. Solange wir stark sind, wird er nicht wirken. Jesus wirkt, wenn wir schwach sind. Das ist ein durchaus Prinzip, was wir anwenden dürfen. Daher zieht Paulus für sich den Schluss, dann bin ich gerne schwach, damit ich Kraft von Jesus erlebe. Aber jetzt gilt wieder, von welcher Schwachheit reden wir? In welchem Zusammenhang steht das? Es geht um Schwachheit wegen unseres Glaubens an Jesus. Es geht um Schwachheit, wenn Jesus, wenn jemand für Jesus lebt und ihn bezeugt. Aber es geht nicht um Krankheiten und um Leiden im Allgemeinen. Paulus schreibt hier immer vom Leiden wegen Jesus, wegen seines Glaubens, wegen seines Missionsdienstes. Und der größere Zusammenhang, haben wir schon gehört, da geht es um Angeberei. Ich möchte es mal verallgemeinern. Es geht um zwei grundsätzliche Einstellungen hier. Es geht um das Bestreben, stark sein zu wollen, erfolgreich sein zu wollen und um die Bereitschaft, schwach oder ohnmächtig zu sein. Stark und erfolgreich oder schwach und ohnmächtig. Das sind die beiden Grundhaltungen, um die es geht. Die Superapostel in Korinth, die waren stark. Sie fühlten sich Paulus überlegen. Sie waren angesehen in der Gemeinde. Ihr Dienst war vollmächtig. Sie konnten besondere Geistwirkungen aufweisen. Sie hatten besondere Geistesgaben. Es waren wahrscheinlich brillante Redner. Alles in allem, sie stellten etwas dar. Dagegen war Paulus ein schwaches, kleines, gebrechliches Licht. In seinem ersten Brief in Kapitel 4 vergleicht er die beiden. Er sagt etwas wirklich nicht ohne eine gewisse Polemik: Ihr seid ja so satt. Ihr seid schon so reich. Ihr habt die Herrschaft angetreten ohne uns. Ach, hättet ihr es wirklich schon getan, dann könnten wir ja mit euch herrschen. Also das heißt, sie bildeten sich ein, zu herrschen, mächtig, siegreich zu sein. Er sagt, ja, ihr fühlt euch als Sieger. Aber ist das wirklich ein Sieg im Sinne von Paulus? Das ist kein siegreiches Leben. Denn mir scheint, Gott hat uns die Apostel auf den letzten Platz gestellt. Wie zum Tod verurteilte Verbrecher stehen wir in der Arena, Kolosseum. Und vielleicht passt das zu diesem Pfahl, an den man Verbrecher genagelt hat. Für die ganze Welt sind wir ein Schauspiel geworden, für Engel und für Menschen. Wir stehen als Narren da, weil wir mit Christus verbunden sind. Aber ihr seid durch Christus klug. Wir sind schwach, ihr natürlich stark. Ihr seid berühmt, wir verachtet. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genügend anzuziehen, wir werden misshandelt. Wir haben nirgendwo ein Zuhause. Wir plagen uns ab, um mit den eigenen Händen das tägliche Brot zu verdienen. Wenn wir beschimpft werden, segnen wir die Leute. Wenn man uns verfolgt, halten wir still aus. Beleidigt man uns, antworten wir freundlich. Bis jetzt sind wir für die ganze Welt wie der letzte Dreck geworden. Ein Abschaum für alle. Willst du das sein? Willst du der letzte Dreck sein? Abschaum? Dann bist du wirklich schwach. Wenn du dazu bereit bist, dann bist du echt schwach. Aber dann wirst du die Kraft von Jesus erleben. Wenn Paulus von Stärke und von Schwäche schreibt, wenn er von Schwachheiten schreibt, dann geht es genau um dieses Leben. Schauspiel sein für die Welt. Als Idiot, als Narr dazustehen. Der letzte Dreck, das ist Schwachheit, um Jesu Willen. Möchtest du das? Möchtest du so schwach sein? Ich möchte lieber stark sein. Schauen wir uns die Unterschiede nochmal genauer an. Stark sein. Was heißt das? Paulus sagt, ihr seid ja so satt. Ihr seid schon so reich. Ihr habt die Herrschaft angetreten. Ihr seid Siegertypen. Ihr seid durch Christus klug. Ihr seid natürlich stark. Ihr seid berühmt. Schwachheit oder Schwäche, um die es hier geht, auch im 2. Korinther, die sieht so aus. Man ist auf dem letzten Platz, ganz hinten in der Schlange. Ganz, ganz hinten. Ein verurteilter Verbrecher in der Arena. Angeglotzt und angestarrt von den anderen. Ein Schauspiel für alle. Wir stehen als Narren da, als Idioten. Wir sind schwach. Wir sind verachtet. Wir werden misshandelt. Wir werden beschimpft, verspottet, ausgelacht wegen unseres Glaubens, verfolgt, beleidigt. Als Christen sind wir der letzte Dreck, Abschaum. Das ist Schwachheit, von der wir reden im 2. Korinther. Das heißt, meine Kraft ist in der Schwachheit, in diesen Dingen mächtig. Stark sein liegt uns mehr. Aber wenn wir stark sein wollen, dann leben wir ohne die Kraft von Jesus. Das ist verrückt. Die Stärke von Jesus werden wir erst erleben, wenn wir schwach sind, wenn wir so werden. Und vielleicht ist das auch ein Grund, weil wir so wenig Wirkung haben. Ich habe das ja schon immer wieder mal gesagt, wie sehr mich das umtreibt, diese Frage, warum wir als Gemeinde, als Gläubige so wenig Wirkung zeigen, warum bei uns so wenig Bekehrungen sind. Warum keine Menschen oder wenig Menschen zum Glauben kommen? Kein kann man nicht sagen. Es kommen immer wieder Menschen zum Glauben. Das ist schön. Aber die Bibel zeigt uns und andere Teile der Welt und andere Gemeinden zeigen uns, da geht noch mehr. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb wir so wirkungslos sind, weil wir so stark sind, weil wir so satt sind, so reich. Wir machen uns Sorgen als Gemeinde, ob das Geld reicht, weil wir Sicherheit wollen, weil wir Angst haben, mal was zu wagen, mal sagen, oh, wenn das nicht gedeckt ist. Und Leute, wir haben es doch erlebt, dass Gott uns immer versorgt hat. Wir haben immer genug Geld gehabt, es hat immer gereicht. Ich habe mich nicht entlassen müssen. Und damit mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen. Deswegen nicht, wegen dem Geld. Wir wollen beeindrucken als Gemeinde. Wir wollen gut dastehen. Es muss was darstellen. Es muss perfekt laufen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir bei Gottesdiensten, wo viele Gäste da sind, wo vielleicht sogar besondere Gäste da sind. Ich erinnere mich an einen, da war Bürgermeister, noch ein paar so Leute da. Da sagen wir, jetzt muss es richtig gut sein. Jetzt muss es toll werden. Und ist euch schon aufgefallen, dass es dann immer schief geht? Dass dann immer irgendwas passiert? Vielleicht ist das unser Pfahl, den Gott uns gibt. Und dieses Knistern ist vielleicht auch sowas in diese Richtung. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht will uns Gott dadurch auch was sagen. Leute, seid schwach, lasst los, ihr müsst nicht alles im Griff haben. Deswegen müssen wir jetzt nicht extra schlecht sein. Das wäre jetzt die falsche Konsequenz. Und sagen, naja, dann machen wir alles schlampig. Nee, das nicht. Aber den Mut, schwach sein zu wollen. Wie ist das, wenn wir persönlich mit Menschen über den Glauben reden? Dann wollen wir doch klug sein. Wir wollen überzeugen in Glaubensdiskussionen, in Gesprächen. Wir wollen gute Argumente aufweisen. Wir möchten in Diskussionen als Sieger vom Platz gehen. Nein, wir wollen nicht schwach sein oder dumm dastehen. Wir möchten nicht dumm dastehen als Christen, als Narren, wenn uns die Argumente ausgehen und wir plötzlich sagen, ja, weiß ich jetzt auch nichts dazu. Das wollen wir nicht, aber das ist schwach sein. Wir möchten nicht verachtet werden wegen unseres Glaubens. Wir möchten nicht beleidigt werden, weil wir an Jesus glauben. Und schon gar nicht möchten wir der letzte Dreck sein als Christ. So kann es aber gehen, wenn man sich zu Jesus bekennt, wenn man mutig von seinem Glauben spricht. Jesus hat zu mir mit diesem altbekannten und sehr vertrauten Bibelwort ganz neu zu mir gesprochen, weil ich nochmal genau hingeschaut habe, was steht da wirklich. Ich glaube, ich habe es jetzt besser verstanden. Und ich habe so verstanden, dass Jesus mir und uns Mut macht, Mut zur Schwäche. Er sagt, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Was Schwachheit ist, das haben wir jetzt ein bisschen kennengelernt, worum es da geht. Und Paulus sagt, dann freue ich mich an meinen Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wir müssen uns ja nicht sofort freuen, wie Paulus. Vielleicht kommt das so nach und nach. Aber wir dürfen das mal riskieren, mal schwach zu sein. Probiert es doch mal aus, als Christen dumm dazustehen. Ich finde das stark von dir, Patrick, dass du im Krankenhaus auf fremde Menschen zugehst und sagst, ich sehe von Jesus das und das und darf ich für dich beten. Da kann man auch dumm angemacht werden, wenn man sowas macht. Das ist riskant, aber dann kann man die Kraft Jesu erleben. Wer das nicht macht, der wird auch nicht die Kraft Jesu erleben. Darum geht's, dass wir Mut haben, schwach zu sein, als Idioten, als Blöde, als Narren dazustehen. Und was ist, wenn Jesus nicht wirkt? Da haben wir ja Angst. Ne? Ich sage, darf ich für dich beten und dann passiert nichts? Na, dann stehe ich dumm da. Aber hat uns Jesus das verheißen, dass es uns immer gut geht? Jesus wurde auch verspottet. Probieren wir es doch mal aus, wie das ist, als Christ dumm dazustehen. Und wir werden erleben, im Hintergrund wirkt Jesus. Warum nicht mal blamieren für Jesus? Jesus wird wirken. Riskieren wir doch mal was für Jesus und er wird wirken. Und für uns als Gemeinde bedeutet das, wir müssen nicht beeindrucken, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nicht alles im Griff haben. Wenn wir eine schwache Gemeinde sind, dann kann Jesus wirken. Jesus macht uns Mut zur Schwäche. Und ich dachte, vielleicht kann das ein Motto für Pro Christ sein. In gut 4 Wochen geht's ja los. Mut zur Schwäche, wenn wir einladen für Christ, wenn wir Plakate aufhängen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir Menschen, unsere Freunde einladen. Mut zur Schwäche. Wir möchten, dass Jesus bei Christ kraftvoll wirkt. Das wünsche ich mir so sehr, dass wirklich er mit seiner Kraft wirkt. Aber dann darf ich nicht stark sein wollen. Dann muss ich schwach sein. Denn nur wenn wir schwach sind, dann wird er wirken. Probieren wir es doch einfach mal aus. Mut zur Schwäche. Und vielleicht finden wir sogar Freude daran. Ich bin gespannt, was ihr erlebt. Erzählt es nächsten Sonntag und die nächsten Sonntage.